Hi Aga, voll schön, dass du da bist. Ich freue mich voll auf unser Gespräch.
Hallo Hanna, ich freue mich auch sehr.
Ich habe mir gedacht, jetzt wo ich dich als professionelle Sängerin und Chorleiterin da habe, wollte ich dich mal fragen vor Beginn. Hast du Tricks für, bevor man viel spricht, kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten? Gibt es da Übungen, die du mir zeigen kannst, damit das lange Sprechen besser läuft?
Ja, also tatsächlich, als erstes fällt mir ein, erstmal viel trinken und einfach ein paar Mal genüsslich summen. Ja, wichtig ist dabei genau, dass man die Lippen nicht aufeinander presst, sondern einfach wirklich ja, den Kiefer total locker lässt und dann nur die Lippen drüber spannt und dann ein paar Mal genüsslich macht. Aber was ich auch immer sehr witzig finde, ist, das kann ja jetzt die Zuhörerin oder der Zuhörer auch machen. Normalerweise nimmt man einen Korken. Und ich habe dich ja auch schon nach dem Korken gefragt. Wir haben jetzt alternativ eine Karotte genommen. Und da steckt man sich einfach das eigentlich eher dickere Ende, also es sollte den Durchmesser von dem Korken eben haben. Da steckt man sich einfach zwischen die Schneidezähne und dann spricht man einen Satz. Vielleicht nehmen wir einfach einen Zungenbrecher.
Oh Gott, ja.
Wir nehmen jetzt einfach mal Fischers Fritz fischt frische Fische. Und das sprechen wir mit der Karotte im Mund und direkt danach nimmt man die Karotte raus und spricht es nochmal ganz bewusst und achtet mal darauf, wie sich dann alles anfühlt. Und das kann man als Sprechübung natürlich mit ganzen Sätzen und richtigen Sätzen machen
Ja.
oder ja, einfach länger auch, ne? Man kann da auch wirklich eine Minute lang sprechen.
Okay.
Okay, probieren wir es mal aus.
Also Karotte,
Karotte in den
Korken
Mund, zwischen die
zwischen.
Schneidezähne.
Aha.
Okay. Oh.
Nicht abwischen, abweichen. Fischers Fritz fischt frische Fische. Fischers Fritz fischt frische Fische.
Ah, Karotte raus. Fischers Fritz fischt frische Fische.
Fischers Fritz fischt frische Fische. Ah.
Merkst du einen
Ja,
Unterschied?
man merkt einen Unterschied. Weil
Krass,
das,
ne?
man bewegt den Mund ganz anders.
Ja, genau.
Und weil, wenn man das die Karotte oder den Korken quasi zwischen den Zähnen hat,
Ja.
hat man eine ganz andere Spannweite oder muss viel mehr mit den Backen machen.
Ja, absolut. Und das ist eine total gute Übung. Und was ich selber persönlich immer auch gern mache, ist einfach extreme Grimassen ziehen, um einfach mal alle Muskeln des Gesichts zu bewegen. Ja, genau. Also sich vorstellen, man hat Zitronensaft getrunken oder man nimmt einen riesengroßen Bissen von einem vegetarischen Döner oder irgendetwas. Und ich mache das tatsächlich auch immer voll gern im Alltag, natürlich, wenn ich unbeobachtet bin, weil das ja in der U-Bahn könnte das einige Menschen erschrecken. Aber ja, einfach ein bisschen Gesichtsgymnastik und Grimassen schneiden ist wirklich eine tolle Übung, bevor man weiß, dass man viel sprechen wird.
Hey, cool.
Ja.
Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer und ich darf heute sprechen mit Aga Labus. Und Aga ist sehr, sehr vielseitig. Aga ist nämlich Sängerin, Songwriterin, Chorleiterin, Musikpädagogin, Arrangeurin, Songtextautorin, Liedermacherin. Und ich würde noch dazu fügen, Mutter, Feministin und Aktivistin bist du nämlich eigentlich auch. Und von diesen ganzen Facetten wollte ich dich eigentlich mal fragen, was dir am meisten Spaß macht.
Oh, total schwer, sich da auf eine Sache zu fixieren. Oh, das ist echt schwer. Ich würde sagen, also was eine extreme Genugtuung ist, ist, wenn man an einem Song ewig lang feilt und am Ende steht der und dann singt und spielt man den irgendwie zum ersten Mal in seinem Übungsraum oder spielt ihn zum ersten Mal KollegInnen vor oder so. Das ist ein extrem schönes Gefühl. Deswegen, ja, ich würde sagen Songwriterin, aber auch Chorleiterin. Ich würde die beiden Sachen nehmen, wenn ich darf.
Sehr gerne, du darfst so viel aussuchen, wie du möchtest.
Ja.
Was nimmt denn von deinen ganzen Aufgaben am meisten Zeit ein in deinem Leben?
Es ist tatsächlich die Chorleitung gerade aktuell noch. Ja, genau.
Denn du hast vor 10 Jahren, glaube ich, die Desirenen gegründet.
So mitgegründet, genau, ja.
Wie kam es dazu?
Es kam dazu, dass, also ich glaube, es waren 3 oder 4 Freundinnen, die waren alle so im Umfeld von der Theaterpfütze, vom Theaterpfütze. Und die wollten eigentlich einen Frauenchor gründen. Und mit einer von diesen 4 Frauen war ich sehr gut befreundet. Und die meinte, hey, ich kenne da eine, die Aga ist eine Freundin von mir. Die macht das bestimmt total gut, die hat da bestimmt total Bock drauf. Ich frage die jetzt einfach mal. Und dann habe ich mich mit den 4 getroffen und dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir das einfach mal hier zu 5. Und diese 4 Freundinnen haben einfach, jeder hat eine Freundin gefragt, ob sie mitmachen möchte. Und ich hatte da total Bock drauf und gleichzeitig total Angst davor. Und habe mich zum Glück von der Angst nicht abschrecken lassen, ja.
Was hat dich denn qualifiziert, in Anführungsstrichen, dass die dich gefragt haben?
Ja, witzigerweise habe ich tatsächlich hochoffiziell eine Ausbildung als Chorleiterin, weil ich auf einer Berufsfachschule für Musik war. Und da ist es Pflicht, eine Chorleitungsprüfung zu machen. Ja, das hat mich, also in Wahrheit bin ich sogar offiziell qualifiziert. Ich habe mich da aber nicht qualifiziert gefühlt, weil diese Prüfung ja ein bisschen ulkig war und man irgendwie echt nicht viel machen musste, außer, okay, wie schlägt man einen Viervierteltakt an mit den Händen, einen Dreivierteltakt und das war's auch schon.
Okay.
Und den ganzen Rest, den man irgendwie mitbringen musste für die Prüfung, die hat man einfach generell in der Ausbildung als Musikerin gelernt an der Berufsfachschule. Von daher hatte man eigentlich nie das Gefühl, dass man jetzt extra für diese Chorleitungssache was machen muss. Man musste noch einmal vor einer kleinen Gruppe von MitschülerInnen einen kleinen Auszug aus einem Chorstück denen sozusagen beibringen. Aber in meinem Fall war das damals so, oder an unserer Schule, dass einfach klar war, jeder besteht diese Prüfung und man kann eigentlich gar nicht viel falsch machen. Und das, also deswegen, das war, ja.
Aber das heißt, Chorleiterin sein besteht ja nicht nur aus Dirigieren, ne?
Nein.
Sondern erzähl uns mal, was du da eigentlich so machst alles.
Was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Also was, glaube ich, das Ersichtlichste ist und das Logischste und ja von außen am Sichtbarste ist, natürlich die Chorproben abhalten. Das heißt, man überlegt sich, welches Lied möchte ich eigentlich dem Chor beibringen und überlegt sich, wie man die Stimme aufwärmen könnte, weil das meiner Meinung nach sehr wichtig ist, bevor man jetzt direkt anfängt zu singen. Und das war's eigentlich auch schon. Der Witz ist nur, in diesen 2 Aufgaben steckt so unfassbar viel Vorbereitungsarbeit drin. Und was einfach das größte Lernfeld ist, ist die Chorprobe selbst, weil du einfach auf erwachsene Individuen in einer Gruppe zusammentriffst, in einer großen Gruppe. Und eigentlich ist das irgendwie so die Hauptarbeit, da diesen Überblick zu haben, die Präsenz zu haben, die Energie hochzuhalten, sich nicht ablenken zu lassen von dem Geräuschpegel, der einfach automatisch entsteht, wenn eine große Gruppe von Menschen zusammenkommt, selbst wenn sie offiziell was lernen möchten und still sein möchten, aber das ist einfach eine Gruppendynamik, die da entsteht. Und das sind so Aufgaben, die kann man vorher irgendwie nicht wissen und nicht erproben. Das kommt dann einfach durchs Tun und das ist somit die größte Aufgabe. Und das sind so die ersichtlichen Aufgaben. Aber wenn ich mir jetzt ein Stück überlege, dann muss ich entweder auf Recherche gehen und gucken, okay, gibt es dafür Noten? Und dann muss ich ganz viel im Internet suchen oder Bücher wälzen, tatsächlich Notenhefte. Und im meinem konkreten Fall mit den Desirenen, die wir da eben vor 10 Jahren zu 5 gegründet haben, war es einfach so, dass ich kaum Literatur gefunden habe für ausschließlich Frauen, die keinen Bock haben, Gospel zu singen, die keinen Bock haben, Kirchensongs zu singen, die einfach empowernde, coole Songs singen wollen. Und ich habe Stunden um Stunden um Stunden Recherchearbeit verbracht, um am Ende so gut wie gar nichts zu finden.
Ja, toll.
Und somit kam ich dann auf den nächsten Schwerpunkt meiner Arbeit. Okay, ich muss anfangen, die Songs selber zu arrangieren, weil es keine Arrangements dafür gibt. Und das macht sehr viel Arbeit im Hintergrund einfach aus, ja.
Und wie schaut so eine Arrangementsarbeit aus? Also du suchst dir quasi ein Stück aus, was du machen möchtest.
Ja.
Und was passiert dann?
Eigentlich eine krasse Frage, weil ich das noch nie erzählt habe. Deswegen mal schauen, was jetzt so aus meinem Mund rauskommt. Okay, vielleicht machen wir das. Ja, also vielleicht nehmen wir ein konkretes Beispiel. Also ich hatte irgendwann mal wahnsinnig Lust, den Song Girl with One Eye zu machen mit dem Chor. Das ist eigentlich ein Punkstück, aber wurde erst so richtig bekannt, oder ich habe es erst so kennengelernt, von Florence and the Machine. Und dann höre ich einfach die ganzen verschiedenen harmonischen Komponenten raus. Das erste ist logischerweise die Melodie. Klar. Und dann höre ich einfach drauf, was machen die anderen Instrumente, die dabei sind? Wo ist eigentlich so der Grundton? Also ich versuche in erster Linie irgendwie eine Bassline eigentlich erstmal rauszuhören, die nicht immer einen Bass macht. Und wenn es die nicht gibt, dann versuche ich irgendwie so, das harmonische Zentrum zu finden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich das mache. Das ist irgendwie so ein intuitiver Vorgang. Und dann überlege ich mir, klingt das cool, wenn man das auch mit Text unterlegt, oder klingt das eher cool, wenn ich nur Silben nehme oder nur Vokale? Und dann nehme ich das alles einfach auf und probiere es aus, also in so einem Loop-Prinzip. Ja, ich loop dann bestimmte Passagen. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise stattfinden, tatsächlich an der Loopstation, oder ich nehme ein paar Akkorde am Klavier auf und singe dann einfach, mach eine Sprachaufnahme an meinem Handy und singe dann einfach immer drüber und höre mir das danach an und denke mir, hat mir das gefallen oder nicht? Und dann lege ich so verschiedene Schichten drüber, also Terzschichtungen, Quintschichtungen. Und das klingt jetzt alles erstmal sehr einfach. Manchmal ist es auch so einfach.
Es klingt ehrlich gesagt überhaupt nicht einfach.
Es wird auch manchmal tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil man ja auch immer bedenken muss, die Grenzen von so einer menschlichen Stimme in einem Laienchor-Kontext auch. Und manchmal gibt es vielleicht Töne, die ich gut singen kann, aber wo ich dann weiß, hey, wenn ich das jetzt aber dem Alt gebe, da müssten die so viel üben, das macht keinen Sinn. Und dann muss ich eigentlich eine coole Idee, die jetzt für mich cool funktionieren würde, doch nochmal umbauen, damit sie für die Desirenen einfach passt. Und das ist oft manchmal wirklich sehr fitzelige, sehr detaillierte Kleinarbeit. Und so entsteht das Ganze. Und das braucht auch je nach Song sehr viel Zeit. Manchmal geht es aber auch ganz schnell von der Hand. Also das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich muss auch gestehen, so diese klassischen Rock-Pop-Lieder funktionieren da einfach wirklich einfacher und schneller. Mhm. Das Problem ist, dass das nicht so ganz mein, also es gefällt mir auch, aber es ist nicht so ganz mein Geschmack. Ich möchte nicht die, ich sage jetzt mal übertrieben, 0815 Rock-Pop-Lieder mit euch, den Desirenen, sagen. Also ich sage mit euch, weil, also nur für die Zuhörer, und du bist auch in meinem Chor. Und was wollte ich jetzt noch sagen?
Was mich noch interessiert hätte, wäre, wenn das so eine Schwierigkeit ist, diese ganze Spannweite von den Songs zu entwickeln, hast du dir schon mal überlegt, männliche Stimmen mit in den Chor mit aufzunehmen, oder war das ganz klar immer ein Frauenchor?
Also rein musikalisch, inhaltlich habe ich total Lust. Es würde mir streng genommen die Arbeit wahnsinnig vereinfachen, weil sobald du mal auf Literatursuche gehst, also Arrangements suchst für Rock-Pop-Chöre, sind 95% für gemischte Chöre. Und die restlichen 5% sind 4% für Männerchöre oder Barbershop-Sachen. Also es gibt wirklich sehr wenig coole Frauenchor-Literatur. Cool ist subjektiv, sage ich mal gleich, die ich eben cool finde. Das heißt, ich hätte da echt total Lust. Ich mag auch den Klang von gemischten Chören sehr gerne. Aber das hat sich im Desirenen-Kontext einfach nicht ergeben, weil klar war, das ist ein Safe Space für Frauen und da ist einfach kein Platz für Männer. Ja, genau.
Passt auch voll.
Ja.
Was ist denn so das Wichtigste, was du so gelernt hast bei deiner Arbeit mit den Chören? Auf was kommt es am meisten an?
Klare Kommunikation in jeglicher Hinsicht. Also ich muss vorher genau wissen, was ich inhaltlich machen möchte, wie ich das kommuniziere. Das kann ganz konkret so aussehen, dass ich schon die Übungen beim Einsingen schon so darauf ausrichte, dass sie quasi darauf hinführen, was der Chor dann später machen muss. Ganz klare Arbeitsanweisungen, sage ich jetzt mal. Aber auch oft, was dann eben drumherum eben auch entsteht, wenn es zum Beispiel eine Anfrage für einen Auftritt reinkommt und so, also einfach viel kommunizieren, klar kommunizieren. Mhm. Und da habe ich irgendwann mal festgestellt, spätestens ab einer gewissen Größe des Chors, wir sind ja alle, ich auch, eher so harmoniestrebende Wesen und man möchte ja immer, dass alle sich wohlfühlen. Und da habe ich einfach irgendwann mal gemerkt, das erreicht aber einfach eine natürliche Grenze, weil wenn man mit sehr vielen Menschen zusammenarbeitet, die auch noch sehr starke, intelligente, bewusste Persönlichkeiten sind, die sich viele Gedanken machen, mich immer wieder zurück zu besinnen, okay, was ist jetzt wichtig, was will ich, wohin soll es jetzt hingehen irgendwie, ja. was ist sinnvoll umzusetzen. Ja. Und ja, weil von der Tendenz würde ich sagen, habe ich am Anfang eigentlich die ganze Zeit den Chor gefragt, was sie wollen und mir vorher gar keine Gedanken gemacht, was ich eigentlich will. Und da hat sich die Kommunikation so ein bisschen gedreht, aber es muss natürlich total viel und trotzdem sehr transparent kommuniziert werden, ja.
Was wären denn so deine nächsten Ziele für den Chor? Jetzt ist dieses Jahr 10-jähriges die Sirenenjubiläum.
Ja, also da haben wir ein ganz großes Ziel ist, wir veranstalten unser eigenes Jubiläumskonzert in der DESI. Und das hatten wir so auch noch nie. Also wir haben natürlich schon einige Auftritte gespielt, aber das waren eher so Sachen, wie man es halt kennt. Man wird angefragt für einen Weihnachtsmarkt, für ein Sommerfest und so weiter, für irgendwelche Feste, sage ich jetzt mal, wo man ein musikalischer Punkt von vielen ist und wo die Leute auch eher seltener kommen, konkret um den Chor zu sehen. Und das ist jetzt wirklich so eine Headliner-Solo-Show, die wir so noch nicht hatten. Und da stecken jetzt ganz andere Überlegungen drin. Und ein Ziel wäre, da wir hauptsächlich a cappella auftreten, ein Ziel wäre auch eine kleine Begleitband zu haben. Dementsprechend muss ich die Arrangements jetzt auch ein bisschen ändern. Also da steckt schon sehr viel Arbeit rein. Und einfach auch die ganze Organisation dieses Konzerts, das nimmt jetzt irgendwie ganz viel Raum ein, damit das am 22. Oktober dann gut über die Bühne geht. Ja.
Cool. Der größte Erfolg der Sirenen war ja bisher der Auftritt zusammen mit Danger Dan in der Meistersingerhalle.
Yes.
Wie ist es denn dazu gekommen? Erzähl doch mal die ganze Geschichte.
Die ganze?
Ja.
Okay, gut. Okay. Wir wurden als Chor angefragt für die Manifesto-Veranstaltungen, muss man eigentlich sagen. Das war, glaube ich, in mehreren Städten Deutschlands eine Reihe, kein Schlussstrich. Hieß die, kein Schlussstrich, Manifesto im Gedenken an die NSU-Morde, die passiert sind. Und da gab es verschiedene kulturelle Veranstaltungen deutschlandweit und natürlich logischerweise, traurigerweise natürlich sehr viel in Nürnberg. Und da wurden wir eigentlich erstmal angefragt, um Teil eines ganz großen Manifesto-Chores zu werden. Und eigens dafür sollte ein Stück uraufgeführt werden. Und weil aber ja der Aufwand so groß ist, so viele Menschen, vor allem zu der Zeit, das war ja auch noch mitten in der Pandemiezeit, das war Ende 2021, die Veranstaltung, der Aufwand war so groß, dass man gleich gesehen hat, es wäre irgendwie schade, 150 Menschen oder wie viele wir in den Chören insgesamt waren, alle nur für dieses eine Stück aufführen zu lassen. Und eine künstlerische Leitung, die hatte dann die Idee, dass jeder Chor nochmal zusätzlich eigenes Repertoire aufführen kann. Genau, das ist so der Beginn des Ganzen. Und dann wiederum kam die Idee aus dem Chor heraus von einer Chorsängerin, weil das damals einfach der Hit war. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Die hatte mich gefragt, ob ich das nicht arrangieren möchte. Und sie hatte das vorgeschlagen, als schon klar war, dieser ganze Rahmen für die Manifesto-Veranstaltung. Und ich kannte auch den Songtext damals und es passte einfach vor allem die letzte Strophe von dem Lied von Danger Dan passte einfach perfekt inhaltlich zu dieser Veranstaltung. Und somit habe ich es mir einfach zum Ziel gemacht, bis zu dieser Veranstaltung dieses Lied für die Desirenen zu arrangieren, weil ich ja es einfach super fand. Und das habe ich dann einfach auch gemacht. Wir haben das dann gelernt, einstudiert, viel geübt, um das dann eben im November zu präsentieren. Und auch damals hatte schon einer aus dem Chor gesagt, Mensch, das wäre doch total witzig, wenn wir das filmen und dem Danger Dan schicken. Ich habe das immer so wahrgenommen und echt so als Scherz ein bisschen abgetan. Aber genau die Person hat tatsächlich dann ihre Schwester im Publikum instruiert und hat ihrer Schwester gesagt, sie soll das Ganze filmen. Mir war das in dem Moment überhaupt nicht bewusst. Und dann hatte sie mir gesagt, Mensch, das wäre doch super, das dem Danger Dan zu schicken, das Video. Und ich dachte mir, ja, ich habe so eine E-Mail-Adresse nicht, wie soll ich ihm das Video per Dropbox schicken? Geht ja wohl schlecht. Und dann hat sie mir aber nochmal gesagt, ja, komm, probier's doch. Und dann dachte ich mir, okay, ich lade es auf meinen YouTube-Kanal hoch und schick ihm irgendwie den Link über Instagram. Und nichts ist passiert. Und ein paar Wochen später sehe ich, dass er einfach nochmal explizit auf seinem Instagram-Kanal aufgerufen hat, dass man ihm doch Coverversionen seiner Songs einfach schicken sollte. Ich habe es einfach nochmal probiert. Und er hat dann dieses Handy-Video von meinem YouTube-Kanal, hat er dann repostet in seinen Stories. Und ab da ging dieses Video einfach viral. Und er meinte, er hat noch nie so viele Reaktionen auf eine Story bekommen wie auf dieses Video von uns. Ja, das ist die Geschichte. Und hat eigentlich schon damals gemeint, also wir haben dann an dem Tag, wo er das repostet hat, an dem Abend haben Danger Dan und ich viel hin und her geschrieben über Instagram und da ist es schon gefallen. Da hat er eigentlich gesagt, du, nächstes Jahr spiele ich ja in Nürnberg. Mensch, hättet ihr nicht Bock, mit mir auf die Bühne zu kommen? Und es klang schon sehr, sehr danach, dass es stattfinden wird. Aber es war auch immer klar, es ist Corona. Wir wissen nicht, was bis dahin passieren wird. Er meinte auch, boah, ihr seid über 40 Frauen gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich das organisatorisch hinbekomme, ob die Tourleitung das hinbekommen kann. Also es klang sehr in der Schwebe und gleichzeitig schon sehr, dass er das will und möchte. Und wir wollten es natürlich auch, keine Frage. Und somit war das irgendwie dann so ein Prozess. Und es wurde tatsächlich erst relativ kurz vorher, also ich glaube wirklich erst 5 Wochen vorher, habe ich dann mit dem Management von Danger Dan das dann wirklich dingfest gemacht. Und ja, bis 5 Wochen vor seinem Auftritt war das einfach ganze Zeit so, passiert's nicht. Ah, und ich kann mich auch an die Stimmung damals im Chor erinnern. Das war sehr, so Zähne klappern, wird's stattfinden. Und teilweise ist die Stimmung auch so ein bisschen gekippt bei einigen. Also einige haben es ja schon wirklich abgeschrieben und haben gesagt, also wenn es jetzt, also wenn wir jetzt 5 Wochen vorher immer noch nicht wissen, ja, dann wird's nicht passieren. Und dann zack, kam der Anruf vom Management sozusagen. Und
es hat doch geklappt.
Ja.
Und es gibt auch von dem Auftritt in der Meistersingerhalle ein YouTube-Video. Ich würde das einfach mal in den Shownotes verlinken.
Ja, klar.
Dann können sich die ZuhörerInnen das anhören.
Ja.
Jetzt machst du ja nicht nur den Chor, sondern du bist ja auch Solo-KünstlerIn.
Ja, genau,
richtig. Und eigentlich wollte ich von dir wissen, wie du zur Musik gekommen bist. Hat Musik schon immer so eine große Rolle in deinem Leben gespielt?
Ja, absolut. Also eigentlich habe ich nie was anderes gemacht als Musik, um ehrlich zu sein. Echt? Natürlich, ja, also natürlich muss man ganz klar sagen, bis man den ersten Auftritt hatte oder bis sich abgezeichnet hat, dass das eine Profession wird, das hat natürlich gedauert. Das ist eigentlich erst mit 20, 21, wo ich mich dann tatsächlich entschlossen habe, ich möchte mich an der Berufsfachschule für Musik bewerben. Und ich hatte tatsächlich auch erst kurz vor meiner Ausbildung zur Musikerin, erst kurz vorher meinen ersten Auftritt. Aber all die Jahre davor, also sprich meine komplette Jugend und Kindheit, hat das so einen großen Platz bei mir eingenommen, emotional, dass ich mir irgendwie gar nichts anderes vorstellen konnte. Ja.
Wer waren denn da so die größten emotionalen Einflüsse?
Also es waren eigentlich immer so 2 Gleise, würde ich sagen. Es war immer irgendwie, ich sage jetzt einfach mal afroamerikanische Musik, also immer etwas, was sehr groove-lastig ist. Und dann, ja, Grunge hat bei mir total eingeschlagen. Und alles, was so irgendwie unter diese beiden Musikrichtungen fällt oder in der Nähe war, das hat mich dann sehr, ja, sehr eingenommen. Also auch natürlich dann Soul und R&B, aber auf der anderen Seite, ich habe dann auch durchaus angefangen, Metal zu hören und ja, irgendwie so diese beiden Richtungen. Interessanterweise jetzt eher weniger klassische Musik, eher weniger Popmusik. Das hat mich jetzt, oder was in den Charts war, das war eigentlich eher irrelevant für mich.
Ja. Ja. Auf deiner Webseite hast du sogar noch ein bisschen früher angefangen und hast gesagt, dass du
dass du
über die Musik die ersten Kontakte zu nicht-migrantischen Kindern geschlossen hast.
Ja, also ich habe tatsächlich, das in dem Moment nimmt man das nicht so wahr. Also wir haben da, also ich mit ein paar Freundinnen, wer da jetzt die Initiatorin war, weiß ich nicht. Also da haben wir haben eine Salt-and-Pepper-Tanzgruppe gegründet im Hort, im Kinderhort. Und haben das richtig auf die Beine gestellt, tatsächlich mit unseren Erzieherinnen geredet, ob wir da nicht einen Gruppenraum zur Verfügung bekommen könnten. Das irgendwie, wie alt waren wir da? Keine Ahnung, Grundschülerinnen auf jeden Fall, 9, 10 mhm. höchstens. Und ja, durch die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, war einfach sehr viele migrantische Kinder, haben einfach in diesem Stadtviertel gewohnt. Und so haben wir uns da einfach irgendwie zusammengeschlossen. Das ging alles immer hauptsächlich über Musik.
Und würdest du sagen, dass Musik heute noch diese Brücken für dich schlägt?
Absolut, absolut, ja. Also Musik ist ja, es klingt so klischeehaft, jeder weiß es, aber ich meine, Musik verbindet einfach jenseits von Sprache, Ethnie, Herkunft. Und das klingt sehr abgedroschen, sehr klischeehaft, aber es ist ja in Wahrheit so.
Du hast deine eigenen Projekte ja auch immer stark mitverfolgt und hast, glaube ich, dein erstes Album hast du letztes Jahr veröffentlicht und davor hattest du ja aber auch schon viele Singles. Mhm. Wie waren so diese Prozesse? Also du hast vor der Berufsschule dein erstes Konzert gegeben, dann quasi die Berufsfachschule abgeschlossen, Chorleiterin und dann war das alles so nebenher, deine eigenen Projekte?
Ich überlege, wie ich, also man muss dazu sagen, ich habe kurz vor der Berufsfachschule, ab da eigentlich immer Projekte gehabt, aber immer mit anderen zusammen. Das kommt, denke ich, ganz allein aus, also vor allem aus dem Kontext, dass ich Sängerin bin und ich Instrumente zwar spielen und bedienen kann, auch auf Klavier, Gitarre komponiere, aber mich eigentlich erst bis vor 2 Jahren nicht getraut habe, mich solo mit einem Instrument auf die Bühne zu stellen. Und ich hatte eigentlich immer eigene Bands und die liefen ja nebenher tatsächlich, aber hatten für mich eine extrem hohe Gewichtung, also teilweise die größte Gewichtung von allen Dingen, die ich so gemacht habe, neben ja Lohnarbeit und Studium und wie auch immer. Das Problem ist aber dann immer, dass man wirklich sehr abhängig ist, natürlich von anderen Leuten und Bands und Projekte einfach aus unterschiedlichsten Gründen auseinandergehen können. Und das empfand ich dann, obwohl ich es nicht anders kannte, aber es empfand ich irgendwann mal als so frustrierend, dass ich tatsächlich erst 2019 beschlossen habe, ich mag das nicht mehr, ich mag mich nicht mehr abhängig machen. Und da habe ich tatsächlich dann erst den Beschluss gefasst, Solokünstlerin zu werden und mir gedacht, okay, ist mir jetzt total egal, dass ich eigentlich in Anführungszeichen nicht alleine auf eine Bühne gehen kann, weil ich kann ja in Anführungszeichen nur singen. Ich habe eine Loopstation geschenkt bekommen gehabt zuvor und dachte mir, ich arbeite mich da jetzt einfach ein, ich check das jetzt aus und ich nehme jetzt alle Songs, die ich geschrieben habe und mit Band vorher gemacht habe, mit meinen eigenen Bands. Ich arrangiere die jetzt um für Loopstation und ich stelle mich jetzt einfach damit auf die Bühne. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und so kam das irgendwie, ja, so ist irgendwie das der Prozess gewesen. Und deswegen kamen so die eigenen Singles und das mein Debütalbum unter meinem eigenen Namen jetzt tatsächlich erst dann ja eigentlich so in der Pandemie dann eigentlich die ersten Singles 2020 eben raus, Ende 2020. Und deswegen ist da vorher eigentlich nicht so wirklich was passiert, weil das einfach immer so abhängig war von anderen Leuten. Und Geld, auch immer abhängig von Geld, muss man sagen. Denn es ist so, eigene Musik zu machen, kostet Geld. Es ist nicht so, dass man mit eigener Musik Geld verdient, sondern man steckt Geld rein.
Ja. Ja. Du hattest nämlich auch eine Crowdfunding-Kampagne mal gemacht und die dann vorzeitig abgebrochen.
Ja, genau.
Wie tief steckt denn quasi das Scheitern in Anführungszeichen im Musikmachen mit drinnen?
Sehr tief. Also es ist quasi systemimmanent, würde ich sagen. Und deswegen muss man vielleicht mit dem Wording auch sich überlegen, ob man das Scheitern nennen möchte, weil der Begriff einfach negativ behaftet ist. Und ich würde es halt mittlerweile irgendwie vielleicht eher nennen, ja, mutig Fehler machen. Ja. So irgendwie, ja, Richtung Angst gehen und willens sein, Fehler zu machen. Und dann geht es natürlich darum, einfach aus den Fehlern zu lernen. Also ich finde den Vergleich zu Kleinkindern, Babys, wie auch immer, eigentlich perfekt. Weil wenn man sich kleine Babys, kleine Kinder anschaut, dann müsste man jetzt analytisch von der Warte aus sagen, die sind ja nur am Scheitern. Also das ist ja eigentlich ein Dauerscheitern. Und also ich kenne es ja auch selber von meiner eigenen Tochter, als sie noch sehr klein war. Man kriegt auch so diesen Frust mit. Man merkt auch, wie sie wirklich neue Dinge tun möchten, aber auch gerade spüren, sie haben eigentlich noch nicht die zum Beispiel körperlichen Fähigkeiten. Und dann sind sie sehr frustriert auch oft und lassen diesen Frust dann auch wirklich, diese Emotionen kommen natürlich aus Kindern total raus. Und das finde ich aber einen wunderschönen Vergleich, weil man an denen ja total gut sehen kann, Mensch, wenn die aber nicht frustriert wären und wenn die nicht dauernd scheitern würden, würden sie ja nichts lernen. Also es geht eigentlich darum, immer wieder aufzustehen. Auch wieder so ein plakatives Bild, aber das Scheitern ist sowas von normal, passiert dauernd. Es geht eigentlich um dieses Wiederaufstehen und ja, aus dem sogenannten Scheitern zu lernen. Aber es ist eigentlich ein Dauerscheitern in der eigenen Musik, ja.
Deine eigene Musik ist auch stark feministisch geprägt. Ja. Deine ganzen Texte sind wahnsinnig feministisch.
Mhm. Ja.
Wie kommt es dazu?
Also das Allereinfachste ist, ich mochte in meiner Jugend und frühen in meinen 20ern, ich mochte noch nie Lieder, ist einfach so, die sich sehr über, ich nenne es jetzt mal Gefühlsduseleien, die sich sehr um rein zwischenmenschliche Beziehungen, rein romantische Mann-Frau-Beziehungen auch noch beschäftigen. Die mochte ich irgendwie noch nie. Ich muss aber sagen, das hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Also anscheinend ist das Älterwerden, mir macht anscheinend doch was mit einem. Aber speziell als Jugendliche und in meinen Anfang 20ern, ich mochte solche Musik nie, das hat mich noch nie angesprochen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Popmusik auch noch nie ansprechend fand, weil es sich meistens inhaltlich da irgendwie um diese Themen dreht. Und ich mochte halt deswegen Hip-Hop und Rock, Grunge, Metal einfach immer mehr, weil mich die Texte, ich da sehr stark drauf reagiert habe, wenn ich einfach gemerkt habe, man kann da so viel transportieren und so viele Ebenen bewegen, auch auf der rein textlichen Ebene. Mhm. Und ja, also da haben mich einfach wirklich gewisse Texte oder gewisse Autoren sehr beeindruckt. Und deswegen war es für mich klar, dass ich auch in diese Richtung gehen möchte. Also es waren Songwriterinnen wie Annie DiFranco zum Beispiel, aber auch Chris Cornell oder tatsächlich auch Kurt Cobain oder Outkast.
Ja.
Ja, wo ich mir dachte, Mensch, da geht es einfach nicht um Beziehungen. Es hat einfach eine größere Dimension. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, automatisch in meinen Texten auch immer mehr in diese Richtungen bewegt. Ja. Ich habe so, das ist der profundetste, oh Gott. Das ist die Basis.
Ja. Das heißt, es geht für dich auch darum, selbstempowernd zu sein.
Ja, ganz klar, genau.
Du hast kurz angesprochen, dass du eine Tochter hast.
Ja.
Wie ist es für dich als Musikerin und Mutter? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Konzerte abends stattfinden, am Wochenende stattfinden. Ja. Wie kriegst du das unter einen Hut?
Ja, also ich krieg's vor allem dadurch unter einen Hut, dass ihr Vater und ich schon sehr lange getrennt leben und sie aber in beiden Haushalten aufwächst. Also wir haben, man nennt das Wechselmodell. Und ich versuche ganz, ganz, ganz stark, irgendwelche Abendtermine in die Zeiträume zu legen, wenn sie sowieso bei ihrem Vater ist. Mhm. Es ist aber nicht immer möglich. Manchmal kann ich dann noch einfach mit ihm verhandeln. Aber auch das geht nicht immer. Und da waren vor allem, als sie kleiner war, ganz stark einfach Großeltern die Adresse Nummer 1, wo man dann einfach, ja, wo sie einfach bei den Großeltern war und dort übernachtet hat. Und das ging tatsächlich, als sie klein war, auch sehr gut. Ich muss sagen, jetzt ist sie 12. Jetzt finde ich es eigentlich auf eine gewisse Art und Weise fast schwieriger, weil sie natürlich ihren eigenen Kopf hat. Mhm. Und da kann man nicht mehr einfach so sagen, ich habe da jetzt einen Auftritt und dafür löst sich es teilweise anders, weil sie natürlich jetzt auch in einem Alter ist, wo sie problemlos und sehr gerne bei Freundinnen dann übernachtet. Aber auch da muss man sagen, da muss man sich im Vorfeld ja eigentlich noch viel genauer absprechen als mit eigenen Großeltern. Mhm. Man muss das alles mit den Eltern der Freundinnen klären und dass das auch für die alle passt. Also es ist in Wahrheit sehr viel Kommunikation, sehr viel Organisationsaufwand nötig. Es ist nicht unmöglich. Also es ist deswegen durch das Wechselmodell gut machbar, aber man muss viel organisieren und gerade diese Organisation kostet viel Zeit und manchmal hat man auch Pech und man fragt einen Babysitter nach dem anderen, eine Freundin nach der anderen, einen Großelternteil nach dem anderen und kassiert manchmal auch nur reihenweise Absagen. Dann ist mir schon auch passiert, dass ich dann den Gig tatsächlich kurz vor knapp absagen musste oder auch klar, wenn das Kind krank wird.
Klar.
Na, und dann musst du echt am Vormittag anrufen und sagen, ich kann den Gig heute Abend nicht spielen. Und was es ein bisschen auch erschwert, sind, finde ich, schon die Strukturen in der Musikbranche. Also es ist alles auch sehr, weil ich jetzt gerade bei dem Punkt Organisation bin, die Strukturen in der Musikbranche sind sehr kurzfristig ausgelegt. Also du kriegst konkrete Informationen zu Rahmenbedingungen, zu Gigs, wirklich relativ kurzfristig. Was natürlich für Eltern generell, aber ich denke, für Mütter trifft das nochmal krasser zu, die MusikerInnen sind, ist es die Vollkatastrophe. Mhm. Also, weil ich kann die Babysitter nicht erst 3 Tage vorher anfragen und sagen, das Festival, wo ich spiele, jetzt habe ich erfahren, dass ich um 16 Uhr dort spiele. Ich dachte, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, meine Stage-Time ist 20.30 Uhr und jetzt haben sie mich irgendwie doch an den Anfang des Festivals gepackt. Und plötzlich kracht der ganze Plan zusammen, weil um 16 Uhr ist meine Tochter, kommt vielleicht gerade vom Taekwondo nach Hause und möchte natürlich erstmal nach Hause und nicht irgendwie, und der Babysitter ist aber noch auf Arbeit, also furchtbar. Und diese Strukturen machen jetzt, um bei dem Punkt Organisation zu bleiben, erschweren es einem total. Und da habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass das besser funktioniert, wenn man mit Veranstaltern zu tun hat, die nicht nur selber Eltern sind, weil dazu muss man sagen, viele Veranstalter sind einfach auch noch männlich und wenn das sehr traditionell ist, dann bringt das auch nicht so viel, dass die Vater sind, muss man leider so sagen, weil die halt weil deren Partnerin dann meistens das alles übernimmt. Aber ich habe es auch schon eben erlebt, dass Veranstalter, auch wenn sie männlich sind, die aber das sehr, sehr feministisch sind und sich das gleichberechtigt aufteilen in ihrer Partnerschaft, die Kindererziehung, da habe ich erlebt, das läuft top. Also da läuft dann so eine Organisation super, super vorausschauend und umsichtig. Und am liebsten würde ich nur noch mit Leuten in der Musikbranche zusammenarbeiten, die selber irgendwie auch Kindererziehung übernehmen, weil es ist möglich, aber dazu müssen die Bedürfnisse gekannt und auch berücksichtigt und ernst genommen werden. Und dann ist nichts unmöglich, aber dieses Bewusstsein ist leider nicht da.
Ja.
Oder zu wenig da.
Das heißt, es verändert sich jetzt so in den nächsten Jahren hoffentlich immer mehr dahin.
Ja, und vor allem, weil man auch früher, hatte ich auch immer die Angst, sowas zu thematisieren, weil man Angst hat, stigmatisiert zu werden. Also man hat einfach konkret Angst. Ich habe auch früher meine Tochter zu Gigs mitgenommen, als Baby, als Kleinkind, weil man einfach Angst hat, ey, wenn ich diese Gigs nicht spiele, werde ich nicht mehr angefragt. Und wenn ich aber zu sehr meine Bedürfnisse äußere, werde ich als die Zicke abgestempelt und diese Angst war, glaube ich, nicht unberechtigt. Mhm. Also man hat so ein Stigma einfach weg. Aber nur mal gleich für die Zuhörerinnen, ich habe meine Tochter natürlich geschützt während den Auftritten. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr hat als Kleinkind hier die volle Rock'n'Roll-Dröhnung und Dezibel abbekommen. Die war dann natürlich im Backstage mit meistens einem Kumpel der Band, der unser Roadie war. Also ja, tatsächlich wurde die so ein bisschen von unseren Roadies damals miterzogen. Ja.
Das heißt, die hatte von Anfang an so ein kleines Rockstar-Life.
Ja, die war auch schon im Tonstudio für Album-Recordings mit der Band. Da war sie 5 Monate alt und hat mit übernachtet. Und da habe ich sie quasi gestillt und dann übergeben und dann quasi direkt ans Gesangsmikrofon bin ich dann übergegangen. Ja, das war schon spannend.
Was wären für dich persönlich die nächsten Ziele als Sängerin?
Meine nächsten Ziele sind tatsächlich, ein neues Solo-Programm zu entwickeln vom Setup. Also ich möchte, weil mein Album viele elektronische Einflüsse hat, möchte ich das jetzt auch so umsetzen, also mit Ableton Live, die Songs auf die Bühne bringen, dass sie wirklich mehr so klingen wie auf dem Album. Mhm. Momentan, wenn ich sie als Solokünstlerin präsentiere, haben die einen eher intimeren Charakter, was auch sehr schön ist. Aber ja, ich möchte einfach einen anderen Sound haben und ich würde wahnsinnig gerne einfach jetzt auch mit MusikerInnen fest zusammenarbeiten, mit einer Schlagzeugerin am liebsten oder auch natürlich auch ein Schlagzeuger ist auch in Ordnung. Genau, das sind so die nächsten Ziele und sich dann eben für dieses neue Setup, sei es jetzt Solo mit Elektronik oder eben in einem Duo-Trio, also in einer Bandbesetzung, sich dann eben booken zu können, ja.
Viel Erfolg.
Danke.
Ich würde gerne abschließen mit einem Zitat von dir, was du auch auf deiner Webseite hast. Es ist sehr cheesy, aber ich finde es einfach so schön, weil du hast geschrieben, dass du zutiefst glaubst an die Schönheit in aller Tragik und in allem Verkommenen von diesen Tagen und dass du findest, es gibt eine unbändige Kraft in unseren Herzen, die es ermöglicht, dass wir eine freundlichere Welt erschaffen und dass es eine ganz unendliche transformative Kraft im Kreativen gibt.
Absolut, ja.
Woher ziehst du das? Wie macht sich das für dich fest?
Ich finde einfach, Kreativität ist so ein starker Motor für emotionale Verarbeitung. Also ich finde das in meinem konkreten Fall, Songs zu schreiben, einfach wirklich psychotherapeutisch. Da geht es mir oft, wenn ich einen Song schreibe oder für mich übe, ist das auch immer ein bisschen wie sich selbst heilen. Das ist es vor allem. Und wenn man dann mit sowas auf der Bühne steht und merkt, das löst in anderen Menschen auch etwas aus, dann hat das was ganz Verbindendes und man merkt einfach auch, dann ist da gar keine Kraft für Negativität oder für irgendwelche Ego-Spielchen oder Ego-Bedürfnisse, weil es wirklich um dieses Transformative irgendwie geht, was jeder unmittelbar erfährt, wenn er einfach berührt ist von Musik. Und das hat man, wenn man gemeinsam kreativ ist, auch nochmal sehr, sehr stark. Ja, und wie ich gerade beschrieben habe, wenn man auf der Bühne steht und ein Publikum hat, dann hat man das idealerweise auch. Und das habe ich einfach so oft erfahren dürfen, dass dieses cheesy Zitat einfach total meiner Erfahrung entspricht und das einem so viel Lebenskraft gibt und man irgendwie so ein bisschen dadurch das Gefühl hat, wie durch so einen hinter den Vorhang zu gucken oder so eine Ahnung bekommt davon, worauf es ankommt im Leben, dass dieses verbindende Element Gemeinschaft und was Schönes zu erschaffen, ja, dass das einfach wahnsinnig tragend ist und das Leben irgendwie ausmacht und man plötzlich merkt, ja, alles Negative ist dann einfach irgendwie so surreal auch ein Stück weit, ja.
Danke für diesen wunderschönen Ausblick, das ist ja total bekräftigend. Ich habe mir gerade gedacht, an alle, die zuhören und die das auch mal erleben wollen, es gibt am BZ ganz viele Kurse, wo man auch Musikinstrumente lernen kann.
Sehr schön.
Man kann sich auch, wenn man die Instrumente nicht zu Hause hat, die bei uns an der Stadtbibliothek ausleihen und da mal die Instrumente austesten. Es gibt auch Vocal Coaches bei uns und natürlich kann man auch zu dir gehen, Aga.
Ja, na klar.
Sag doch mal, wie man dich erreichen kann.
Eigentlich kann man alles auf meiner Homepage finden, also aga-labus.com, da steht auch meine Handynummer sogar, es steht meine E-Mail-Adresse drin, man kann sich übers Kontaktformular Kontakt mit mir aufnehmen und sein Anliegen schildern, man kann sich dort auf eine Warteliste für die Chöre eintragen. Ja, so kann man gut Kontakt aufnehmen. Und gut, dass du das sagst mit dem BZ, weil das möchte ich auch noch mal gerne weitergeben. Also Leute, werdet kreativ, egal in welcher Form. Und das kann auch nur für sich selber sein, aber das ist was sehr Empowerndes. Und das wünsche ich einfach jedem Menschen. Und das darf man echt gerne verfolgen und sich den Raum und die Zeit dafür sich selber und die eigene Kreativität nehmen, in welcher Form auch immer das dann stattfindet. Ja.
Vielen Dank für das bereichernde Gespräch.
Danke dir für die Einladung. Es war sehr schön.
Sehr gerne.